Handwerk erleben. Der Podcast mit den spannendsten Geschichten aus dem Handwerk und darüber hinaus.
Mein heutiger Gast ist in vielen Bereichen aktiv. Er ist Vortragsredner, Bestsellerautor, Berater, Handwerksunternehmer und Arbeitgeber. Und damit ganz herzlich willkommen bei Handwerk erleben. Ich bin Max Hermannsdörfer und mein Gast ist heute Gunnar Barkhorn. Hallo Gunnar.
Moin Max.
Gunnar, du steigst schon ein mit Moin. Mal kurz zur örtlichen Verordnung. Du kommst aus dem hohen Norden. Wo sitzt du genau?
Ja, genau. Brakel, Wesermarsch. Das ist in der Mitte zwischen Bremen und Bremerhaven, links der Weser. So, da sind wir regional verortet. Da bin ich auch geboren und aufgewachsen. Dann hat es mich ein bisschen weggetrieben und irgendwann ging es dann in die Übernahme des elterlichen Betriebs und zack, da sitzt er nun wieder. Allerdings wohnen tue ich in Oldenburg. Also ich habe lang genug in Brakel gewohnt.
Ja.
Kann man machen, muss ich nicht.
Brakel ist ein relativ kleiner Ort. Wie groß ist Brakel?
Das ist der Mittelpunkt der Metropolregion Bremen, Bremerhaven, Oldenburg. So nicht. 15.000 Einwohner, ist sogar Kreisstadt.
Ja, okay, dann.
Ja, aber ich bin ganz froh, wenn ich nicht in Brakel wohne. Das hat auch ein bisschen tatsächlich bei so einer kleineren Stadt mit der Dorfprominenz zu tun. Unser Betrieb ist ja nun nicht so winzig. Mhm. Das heißt, als Familie bist du bekannt und damit ist jeder Schritt unter Beobachtung, ob du willst oder nicht. Und das war mir zu blöd.
Okay, also wohnhaft aktuell in Oldenburg, aber generell ein Nordlicht. Würdest du dich
auch
so bezeichnen?
Ja, volles Brett. Ja, auch inhaltlich, also auch charakterlich vom Typ und allem. Volles Brett Fischkorb.
Sehr
auch
schön.
Überzeugter Fischkorb.
Dann schauen wir mal, ob wir heute im Laufe des Gesprächs so den ein oder anderen Unterschied auch zwischen uns beiden erkennen. Ich bin ja im Süden aufgewachsen. Ich bin Allgäuer Jung quasi. Also mal schauen, rein vom Dialekt her gibt's vielleicht die ein oder andere Unterscheidung. Aber ich freue mich sehr auf das Gespräch, Gunnar. Freue mich sehr, dass du heute bei uns mit dabei bist. Ich habe ja schon so paar kleinere Fakten über dich gesagt, Vortragsredner, Autor, Unternehmer. Was für mich in der Vorrecherche auffällig war, du bezeichnest dich als Humanunternehmer. Mhm. Du hast einen eigenen Podcast, auch den habe ich mir angehört und auch da fragst du deine Gäste, was für sie denn Humanunternehmer bedeutet, was das denn ausmacht, was sie darunter verstehen. Jetzt spiele ich die Frage an dich mal zurück. Was ist denn ein Humanunternehmer?
Ich habe 20 Jahre gebraucht, dahinter zu kommen. Also, entstanden ist der Begriff in der ersten Betriebsversammlung, an der ich hier teilgenommen habe, im Rahmen der Übernahme. Dann stehst du als Junior vor der Truppe und die haben natürlich Erwartungen in Richtung einer Regierungserklärung. So, was haben wir von dem Junior zu erwarten? Was kommt da auf uns zu? Und dann habe ich mich in so einer wirklich recht pastoralen Haltung, Arme hoch, vor die gestellt und gesagt, ich will mit euch ein Humanunternehmen schaffen. Und wo der Begriff herkam, keine Ahnung, den hatte ich mir nicht zurechtgelegt. Der kam in dem Moment aus meinem Mund. Und dann habe ich lange dran gearbeitet, zu verstehen und dann umzusetzen.
Okay.
Es geht darum, eine menschenorientierte Unternehmensführung zu etablieren. Und menschenorientiert heißt, wir gucken auf die Bedürfnisse von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen und versuchen, Arbeitsplätze so zu gestalten, dass sie, wir nennen das, ehrenamtstauglich sind. Also, dass die Leute zur Arbeit kämen und diesen Job machen würden, auch wenn er nicht bezahlt werden würde, weil er so nah an ihren Leidenschaften, ihren Hobbys und ihrer Bedürfnisbefriedigung ist, dass sie deswegen steil gehen. Das ist die ganze Idee hinter einem Humanunternehmen. Es hat nichts mit Bochumer Baumumarmungsseminar und ich kuschel dich, bis du quietscht zu tun. Nee, hier wird hart gearbeitet, hier wird intensiv gearbeitet, hier wird Klartext gesprochen. Das ist manchmal auch hart. Und trotzdem, gerade diese Klarheit sorgt für eine Bedürfnisbefriedigung, statt so ein ewiges Rumgeeiere. Also hier ist schon heftig und das ist auch geil.
Ja.
Und trotzdem ist es sehr human, gerade deshalb.
Also eine menschenorientierte Unternehmensführung zu etablieren, war das dein Gedanke damals, vor 20 Jahren?
Das war so der Gedanke, von dem ich aber nicht wusste, dass das der Gedanke ist. Also im Kern, wie das so ist als Junior, du weißt, die dritte Generation. Opa hat den Laden aufgebaut, Vater hat ihn ausgebaut, die dritte macht ihn kaputt. Das ist mir nicht gelungen. Also und an mir lag das nicht, ehrlich. Ich habe alles gegeben, aber der Laden ist immer noch da.
Klopf auf Holz, ja.
Ja, genau. Und Vater hatte einen komplett anderen Führungsstil. Der passte in seine Zeit. Alles gut, völlig okay. Aber meine Leidenschaft, mein Denken ist halt komplett anders. Also mein Papa hat sehr egomanisch gedacht, sage ich mal. Der ist aufgestanden mit dem Gedanken, was kann die Firma heute für mich tun? Mhm. Und mein Gedanke war, was kann ich heute für die Firma tun? Und daraus ergibt sich eine grundlegend andere Führungslogik. Und der Begriff ist einfach entstanden aus der Abgrenzung dessen.
Okay, wir werden da gleich näher drauf eingehen, was da alles mit dranhängt an dieser humanen Unternehmensführung, was dich als Humanunternehmer dann auch auszeichnet, weil wir den Betrieb jetzt auch schon ein, zwei Mal erwähnt hatten. Es ist die Barkhorn GmbH und Co. KG. Erklär mal, in welchen Bereichen seid ihr unterwegs? Was seid ihr für einen Handwerksbetrieb?
Wir machen Stahlbau, Maschinenbau und Metallbau. Und zwar Metallbau im Sinne von Schlosserei. Metallbau ist eigentlich ein grober Oberbegriff. Mhm. Schlosserei klang uns aber ein bisschen zu tradiert. Ich drück's mal so rum aus. Kann aber schnell verwechselt werden mit dem Leichtmetallbau. Den haben wir früher gemacht. Also Fenster, Türen, Fassaden aus Aluminium haben wir bis 2017 gemacht. Davor 2014 haben wir uns von unserer Elektrotechnik und Kältetechnikabteilung getrennt. 2007 haben wir uns von Heizung und Sanitär getrennt. 2005 haben wir aufgegeben, Auslieferungslager für technische Gase zu sein. Ach, 2001 haben wir unseren Elektroladen mit Küchen- und Badstudio geschlossen. Und 98, das war meine erste Handlung, als ich hier ankam, haben wir die Radio-Fernsehabteilung geschlossen. So. Puh, also das waren 11 Gewerke unter einem Dach.
Es hört sich so an, als wärt ihr damals vor 30 Jahren Komplettanbieter gewesen.
Ja, genau. Also, Hauptsache, es hatte irgendwie mit Technik zu tun. Das ist so ein Gewerkewachstum unter Opa gewesen. Nach dem Krieg, alle hatten Bedarf an allem und Opa war in allem gut, nur im Nein sagen nicht. Also ja, klar, Heizung, nee, machen wir, kein Thema. Radio, auch. Du brauchst noch eine Glühbirne, auch, kein Thema. Machen wir alles. Und durch meinen Vater als Schiffbauingenieur kam dann der Stahlhallenbau dazu und daraus irgendwann erwuchs nochmal der Leichtmetallbau und so waren es dann zum Übergabezeitpunkt 11 Gewerke.
Wow.
Und mir war klar, das ist die krasseste Nicht-Positionierung, die ein Unternehmen haben kann.
Ja, der komplette Bauchladen einmal ausgebreitet. Was brauchst
genau.
du? Ja, okay.
So, und Kunden sagten auch, ne, das ist schön, dass ihr so viel könnt. Was könnt ihr denn wirklich? Solche Sätze klingeln dann in den Ohren. Mhm. Und dann habe ich halt Abteilung für Abteilung die Tüte aufgemacht. Das roch dann immer schon auch recht fäkal, also ergebnismäßig. Man muss dazu sagen, ich bin von Haus aus Diplom-Wirtschaftsingenieur. Und ja, der Junge hat auch was Anständiges gelernt. Ich bin gelernter Maschinenbauer. Also ich weiß schon, wie drehen, fräsen, hobeln und der ganze Quatsch geht.
Ja, du hast einen handwerklichen Background. So.
Aber 100. Und das ist auch, genau. Also die Bundeswehr, weil sie intelligent ist, wollte mich nicht haben. Die haben mich ausgemustert. Dann habe ich gesagt, dann mache ich halt nicht Wehrdienst, sondern ich mache Lehrdienst. Also bin ich in die handwerkliche Ausbildung gegangen.
Ja.
Das war auch gut so. Ja. Aber ich bin nicht sehr, sehr talentiert. Nee, also bei mir geht im Kopf mehr als mit den Händen. Da gucke ich sehr neidisch auf die eigenen Mitarbeiter. Meine größte Sorge in der Ausbildung war immer nur, wie komme ich mit 10 Fingern und 10 Zehen wieder raus? Hat geklappt, Gott sei Dank. Aber es war mein größter Stress.
Ja. Okay. Also, du hast dann aber die Zügel in die Hand genommen seit 98 und hast das Unternehmen nach und nach, zumindest in den Gewerken, verschlankt. So kann man es
Wir haben so genau sagen. Genommen nicht einen Stein aufeinander gelassen. Ja. Ich habe jede Abteilung auf den Kopf und wieder auf die Füße gestellt und viele sind dabei so ein bisschen wie Sand in der Sanduhr zwischen meinen Händen zerronnen, einfach weil die nicht umstellfähig waren auf Industrie und Gewerbe, sondern die waren sehr privatkundenorientiert. Und das war für mich primär zu sagen, okay, wir wollen den vollen Fokus auf den Kunden nutzen. Und damit das gelingen kann, müssen wir uns auf eine Kundengruppe, auf eine Art, wie Kunden bedient werden wollen, fokussieren. Sonst zerreißt es die Bude. Und wir haben uns für Industrie und Gewerbe entschieden, weil das eh schon der größte Anteil war. Und dann galt es für viele Abteilungen, okay, den Schwenk von überwiegend Privatkunden hin zu Industrie und Gewerbe. Gerade die Haustechnik, den Elektroladen betrifft sowas natürlich. Und so ging das ratzfatz für die auch den Bach runter. Ein Stück mit Ansage, aber auch nicht aus der hohlen Hand. Die waren schon krank. Ja. Also die stärkste Abteilung war eigentlich immer der Stahlbau, der ganz viel querfinanziert hat. Also haben wir im Grunde genommen auf dem Weg Ballast abgeworfen. Hier im Dorf war ich der Vollidiot, der nichts geschissen kriegt, ne, der den Laden komplett an die Wand orgelt. So.
Das war damals so die Wahrnehmung tatsächlich?
Ja, natürlich, volles Brett. Also im Dorf, ich war der Vollidiot, aber wirklich stark. Also die haben alle gedacht, jetzt siehst du von Beruf Sohn und von nichts was drauf. Und ja, wir sind verdammt hart am Wind gesegelt. Und das zu können, ich glaube, da musst du denn doch was drauf haben. Ich habe hier 15 Jahre lang den Laden saniert. Mal kalt, mal warm, aber ich habe ihn saniert. Und dann eben die Abteilungen, die heute noch da sind, sind aber dabei ständig gewachsen. Das heißt, wir sind substanziell gar nicht so sehr geschrumpft, wie man denken könnte. Es war mehr ein Wandel.
Was sagen die Leute aus dem Dorf, nein, nicht aus dem Dorf, sondern aus der Kleinstadt, aus Brake, was sagen sie jetzt über dein Unternehmen?
Na, jetzt sind wir natürlich, nachdem wir sehr prosperieren, sind wir jetzt natürlich auch die Helden, ne? Auf der Strecke bist du lange der Idiot, bis du es durchgestanden hast. Und deswegen die Hauptaufgabe eines Unternehmens ist nicht gewinnen oder nicht der Beste zu sein. Quatsch, schwingt euch das alles ab. Die Hauptaufgabe ist, im Markt zu bleiben. Und wenn du über die Zeit im Markt bleibst, dann hast du gewonnen. So, egal auf welchem Niveau, im Markt bleiben, das ist die Aufgabe. Wir spielen das Spiel und das macht Spaß.
Kannst du beispielhaft mal so ein paar Projekte beschreiben, was ihr zuletzt zum Beispiel umgesetzt habt, damit unsere Hörenden und Hörerinnen einen Einblick haben in Barkhorn, was ihr tatsächlich tut in der Praxis?
Ja klar, also wir machen im Stahlbau in erster Linie Stahlhallenbau und dann machen wir den aber so, wir gehen dahin, wo es weh tut, wo andere dem Kunden einen Vogel zeigen und sagen, Entschuldigung, aber so einen Quatsch mache ich nicht. Das heißt, du hast schon drei Hallen oder soll irgendwie eine vierte dazwischen. Das ist alles kompliziert, das ist ganz viel manuell und so ein Scheiß machen wir, weil wir eben nicht mit Montagetrupps arbeiten. Das ist alles eigene Mannschaft. Das heißt, die können sich orientieren, die sind entscheidungsfähig vor Ort. Wir machen Hallen länger, wir machen sie breiter, höher, wir ziehen Bühnen ein. Also all so ein Schwachsinn, wo andere sagen, Alter, nee, von mir kannst du einen Schuhkarton kriegen, aber den Quatsch, den macht man woanders. Die sind bei uns richtig. Richtig krass, ein Ding, das ist schon etliche Jahre her, aber das können sich viele öffentlich gut vorstellen. Als Rasta Fechter aufgestiegen ist in die erste Basketball-Bundesliga, brauchten die plötzlich einen ganzen Rang mehr. Also sie brauchten mehr Sitzplätze in der ersten Bundesliga.
Die Lizenz einfach, ja.
Genau, und die hatten einfach überhaupt gar keinen Platz in dieser Halle. Also hat der Architekt so einen dritten Rang oben hoch unters Dach gequetscht. So, das kann man alles bauen, das ging auch. Nur, du hast halt einen Basketball-Sportboden, Hallenboden und der durfte nicht raus. Also kein schweres Gerät in der Halle, alles manuell, schön die schicken A400M-Träger, 5 Mann, 28 Ecken und da oben reinwuchten. So ein Schwachsinn macht normalerweise kein anderer Betrieb. Und dann nur noch in der Spielpause im Sommer, hurry, hurry, muss auch fix gehen. So, und so ein Schweiß, auf sowas haben wir Bock. Dann machen wir im Maschinenbau Wartung und Reparatur von Schiffsantrieben, von sogenannten Ruderpropelleranlagen. Also bevor jetzt einer mit seinem Binnenschiff anruft, nee, du nicht. Das sind mehr Arbeitsschiffe, Fähren, genau. Und große Antriebe halt. Und wir machen Wartung und Reparatur von großen Pumpen. Also so, die bei den Kraftwerken und Deichverbänden und Silachten drin sind, Entwässerungspumpen und so. Die bringen wir in Ordnung. Und das dritte im Maschinenbau ist Umwelttechnik, das heißt mittlere Kläranlagen. Keine Einfamilienhaus-Kleinkläranlagen, drei Töpfe fertig oder so. Nee, das sind schon so Gemeinden, so zwischen 3 und 10.000 Einwohner. In der Größenordnung machen wir Kläranlagen. So, und die Schlosserei macht alles, was dem Stahlbau zu piepelig ist. Das ist so ein bisschen wie Zimmerei und Tischlerei, ne? Die Schlosserei macht die feineren Sachen, das heißt Treppen, Bühnen, Podeste, Geländer, solche Dinge. Und ganz viel Edelstahl, aber auch im industriellen Umfeld verzinkt. Okay. So, das war das Leistungsportfolio.
Okay, ja, sehr spannend, sehr spannend. Da sieht man bei euch auf der Website auch das ein oder andere Projekt. Also wer da mal noch mehr sehen und mehr erfahren möchte, mal reinklicken, barkhorn.de. Ihr habt um die 100 Mitarbeitende. Ist das, das ist so eure Größe aktuell? Ja. Wie hat sich das so in den letzten Jahren, Jahrzehnten entwickelt, auch im Zuge der Gewerkeverschlankung?
Ja, als ich übernommen habe, waren es 120, also gar nicht so viel anders wie heute. Ja. Durch den Fachkräftemangel gibt es so einen generellen Schwund und auch durch die Produktivitätssteigerung, obwohl wir gerne 10, 15 Leute mehr wären, aber wir brauchen halt auch die richtigen und davon rennen nicht so viele rum. Auf der Strecke hatten wir in der Spitze 160 Leute. Das ist aber genau das. Du wächst und schrumpfst ja. Ne? Auf der einen Seite sind wir geschrumpft, auf der anderen Seite sind wir gewachsen. Ja. Und das passiert nicht immer alles parallel, sondern vielfach bist du in solchen Veränderungsprozessen auch Passagier und nicht Steuermann. Mhm. Und manchmal hockst du halt auf so einer schiefen Ebene und dann entwickelst du eine unwahrscheinliche Abwärtsgeschwindigkeit. Das hatten wir so 2013, 14. Da erinnere ich auch Bankgespräche, wo ich vor dem Gespräch nicht wusste, ob ich nach dem Gespräch immer noch Inhaber dieses Unternehmens bin.
Ach krass.
Ja, also sehr, sehr hart am Wind. Also okay. Wirklich haarfein vor der Insolvenz, wo du Bankgespräche führst und denen sagst so, also Originalton, ne? Ich habe ja einen recht scharfen, sehr klaren Ton und habe dann den Bankern gesagt, so ist die Situation, ihr braucht uns kein zusätzliches Geld geben, ihr müsst nur einfach die Linie nicht einziehen und durchhalten. Entweder ihr nehmt jetzt die Verluste mit oder ihr hofft auf die Chance, dass es besser wird. Das ist mir scheißegal, was ihr macht. Ich gehe jetzt pissen und danach will ich eine Entscheidung. Das war ein bisschen hart für die Banker und meine Steuerberaterin ist auch fast vom Stuhl gerutscht.
Die wird sich innerlich gedacht haben, Gunnar, was machst du da?
Ja, aber es war halt der O-Ton und den brauchten die Banker auch. Denn wenn dein Laden in Schieflage kommt, dann wollen die natürlich maximale Sicherheit. Ja. Das heißt Linien einziehen, höhere Sicherheiten haben und setzen den Unternehmer brutal unter Druck.
Ja.
Und da durchhalten, da beständig bleiben, klar wissen, welche Karten habe ich auf der Hand und sich nicht von denen X für ein U vormachen lassen, das ist die hohe Kunst an der Stelle.
Ich kann mir vorstellen, da ging es dann auch tatsächlich um Vertrauen schaffen, Vertrauen in das, was du da tust und auch externe Menschen mitnehmen in diesen Prozess und sie davon überzeugen, dass es ja vielleicht mal in die Schieflage kommen kann zu dem Zeitpunkt, aber dass sich das irgendwann wieder wieder auswiegt.
Das zumindest war die Hoffnung und einen klaren Plan, wie die Leute immer denken, den gibt's da gar nicht. Mhm. Wir stehen vor einer Zukunft mit einer beliebigen Anzahl von Unklarheiten und Variablen.
Ja.
Und das, was dich da erwartet, ist maximal komplex. Und sich dann hinzustellen und der Bank irgendwas einzureden von, wir haben hier einen Businessplan und so wird's laufen. Mhm. Das ist ja Kasperle-Theater. Das machst du, damit die Bank was hat, wo sie zwei Löcher reinmachen kann und das abheften kann. Ja. So nach dem Motto, schau mal, mein Kunde ist weiter kreditwürdig, der hat einen Plan. Ja. Aber im Kern wissen alle am Tisch, dass das totaler Unfug ist. Ja, das ist eigentlich Beschäftigungstherapie. Also wir waren sogar bei so einem IDWS-6-Gutachten. Das sind Gutachten, die eine Fortführungsprognose für das Unternehmen erstellen und so. Also so weit waren wir. Ne? Also für alle, die vor einer Insolvenz stehen, wir können uns unterhalten. Ich kann dir was erklären.
Ja.
Aber was du brauchst, ist Trust in dich selbst. Du musst Vertrauen haben. Deine Mannschaft muss Vertrauen darin haben. Und in dieses Vertrauen kommst du meiner festen Überzeugung nach eben nur durch ganz viel Offenheit. Mhm. Also dass du ich erinnere das noch. Ich habe davor, haben wir schon eine Beteiligung der Mannschaft am Ergebnis eingeführt. Und in dieser Krisenphase sagte mein kaufmännischer Leiter, du kannst dich nicht vor die Jungs stellen und denen sagen, wo wir stehen, wie nah wir am Ende sind. Das kannst du doch nicht bringen. Die kriegen Angst, die kündigen, die laufen weg. Und da habe ich gesagt, nee, das ist genau falsch. Denn die fühlen das. Die Menschen fühlen eine Situation. Und für alles, was wir nicht an Informationen haben, wo uns die Transparenz fehlt, da addieren wir oder denken uns den denkbar schlimmsten Fall. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass sie die Situation schlechter einschätzen, als sie tatsächlich ist, ist sehr hoch. Also komme ich doch lieber mit Transparenz. Mhm. Davor hatten wir gute Jahre. Da hat er mir in die Ohren gelegen, nee, das kannst du denen doch nicht sagen, dann werden die alle gierig und so. Ich sage, halt doch die Leute nicht für blöder, als sie sind.
Ja.
Ja, natürlich eine nackte Zahl wie ein Gewinn oder so ist immer nur eine Zahl. Und eine Information wird es erst durch die Relation zu anderen Zahlen und das Lernen der Entwicklung dieser Zahl über den Zeitablauf. Mhm. Und wenn du eine Zahl in diese Matrix eingebettet betrachtest, dann kannst du sie auch einschätzen, dann kannst du sie lesen. Und das ist die Zusatzinformation, die wir der Mannschaft geben müssen. Also habe ich ganz am Anfang von Betriebsversammlung zu Betriebsversammlung so eine Art Betriebswirtschaft Light mit denen gemacht. Also, Entschuldigung, die meisten unserer Mitarbeiter sind Hauptschüler. Manche haben nicht mal das. Mhm. So, und dann, woher wollen die das denn wissen? Ne? Ja. Viele wissen nicht mal, was der Unterschied zwischen Gewinn und Umsatz ist. Ich meine, viele Handwerksmeister auch nicht, wo ich Kopf an Kopf packe, aber egal.
Anderes gibt's Thema, halt. Ja.
Ja, genau, gibt's halt. Und wenn du dich jetzt berührt fühlst, dann als Hörer, dann sei versichert, dich betrifft es nicht, sonst hätt's dich nicht berührt. Mhm. So, also nicht jetzt irgendwie einen Shitstorm lostreten. Aber Fakt ist, es ist nicht Teil unserer Schulbildung, dass die Leute das lernen. Also habe ich mich vor die Leute gestellt und ihnen erklärt, was ist ein Umsatz, wie setzt er sich zusammen, wie entsteht gegen die Kosten daraus ein hoffentlich Gewinn oder zumindest ein Ergebnis, wie auch immer es ausfällt. Welchen Beitrag zu einem besseren Ergebnis kannst du als Mitarbeiter leisten? Wie hängen die Dinge zusammen? Habe ich denen halt alles erklärt.
Hast du ehrlich mitgenommen, also wirklich mit einbezogen in die Prozesse, auch wenn es mal oder wenn es zu der Zeit eben nicht so gut lief?
Ja, und immer mit klaren, wahren Zahlen.
Ja.
Und ich spreche halt nicht mit Variablen. Mhm. Also auch wenn in vielen Unternehmen wird mehr übereinander als miteinander gesprochen. Und dabei wird dann oft in so Kunstvariablen gesprochen, wo der andere sich denken kann, wer gemeint ist, aber eigentlich es nicht wissen soll oder irgendein Unfug. Mache ich nicht. Ich nenne immer Ross und Reiter. Ich bin immer auf der Basis von Klarheit und Wahrheit, weil ich mir diese ganze Rumeierei auch nicht leisten will.
Ja.
Und es gilt ein Grundsatz hier im Unternehmen, wir reden miteinander und nicht übereinander.
Donat, das ist jetzt eigentlich, das ist die sehr gute Überleitung zu unserem eigentlichen Thema, was wir uns heute auch überlegt hatten. Du bist ja, also Unternehmer, das ist das, wo du herkommst. Du hast dich ja in den letzten Jahren dann noch weitere Gebiete erschlossen als Vortragsredner, als Autor. Das ist dann aber erst gekommen, nachdem das Unternehmen in geordneten Bahnen lief, oder wie kam das dann zustande?
Ja, das war noch nicht so ganz geordnet. Also andersrum, die Ergebnisse haben noch nicht widergespiegelt, was wir innen erreicht hatten.
Okay.
Aber innen war es schon erreicht. Wir haben eine völlig andere Kultur etabliert.
Ja.
Eben eine der maximalen Transparenz und der Klarheit des anderen Umgangs miteinander, zu überlegen, wie gestalten wir Arbeitsplätze so, dass sie eben ehrenamtstauglich sind. Mhm. Dazu gehört so eine Grundidee. Für mich ist ein Arbeitsplatz ein Produkt und mein Mitarbeiter ist ein Kunde für dieses Produkt. Und das Coole ist, das ist ein Abo-Produkt. Also der bucht das ja quasi jeden Monat neu.
Ne? Ja.
So. Und der könnte das Abo ja auch kündigen, weißt du? So.
Und ein spannender Ansatz, ja.
Wie mache ich aus dem Arbeitsplatz ein so geiles Produkt, dass der Mitarbeiter gar nicht auf die Idee kommt, das Abo kündigen zu wollen? So, darum ging es mir und das war der Kulturwandel nach innen. Und das hat natürlich maximal mit Führung zu tun. Wenn ein Arbeitsplatz ein Produkt ist, dann ist Führung eine Dienstleistung am Kunden. Und eine Mannschaft, die aus einem Handwerkskontext kommt, wo wir früher noch, ich weiß noch, unser alter Heizungsbaumeister, der hat sich jeden Morgen vor die Mannschaft gestellt und lebte in diesem Glaubenssatz, die rasiere ich jetzt erstmal alle, damit die in Fahrt kommen, damit die wach werden oder sowas. Und hat die zusammengeschrien auf eine denkbar unmenschliche Art und Weise. So, und das abzutrainieren, diesen Wandel auch in den Führungskräften hinzukriegen, dass sie den Unterschied zwischen Steuerung und Führung erlernen und begreifen, dass Führung ausschließlich das Entwickeln von Menschen ist. Das war ein ziemlicher Prozess. Das habe ich dann 2021, alles in das erste Buch eingeschrieben, wie wir genau welche Dinge wann, warum verändert haben.
Ja. Du gibst dein Wissen weiter an andere Unternehmer, Unternehmerinnen in Workshops, in Vorträgen, in Diskussionsrunden. Wir kommen da später auch noch zum kleinen Event, was demnächst ansteht. Wir könnten heute über ganz viele Themen sprechen. Arbeitgeber, Attraktivität, Unternehmensführung etc. etc. Also das ist ein wahnsinnig breites Feld. Wir wollen uns aber den Bereich Transparenz genauer anschauen. Und dieser Vergleich mit einem Produkt, also der Arbeitsplatz ist ein Produkt und der Mitarbeitende ist der Kunde, der sich diesen Arbeitsplatz bucht, den finde ich sehr, sehr anschaulich. Und vor dem Hintergrund kann, glaube ich, jeder für sich auch bewerten, was macht einen Arbeitsplatz attraktiv? Was bewegt einen Kunden, einen Mitarbeiter dazu, dieses Produkt weiter zu buchen, diesen Arbeitsplatz weiter zu buchen? Ein großer Faktor, könnte ich mir zumindest vorstellen, vielleicht widersprichst du mir da aber auch, ist natürlich der Faktor Geld. Wie würdest du den Faktor Geld, Gehalt, Lohn ja in dieses Konstrukt Attraktivität eines Produkts bewerten? Wo ist es einzuordnen?
Geld ist eine zu erfüllende Bedingung. So, das heißt, wir haben hier ein festgelegtes Entgeltsystem. Da kommen wir mit Sicherheit auch noch tiefer drauf, wie es gebaut ist und warum. Fakt ist, wir können und wollen Gehälter nicht verhandeln. Wir verhandeln hier kein Gehalt. Meine letzte Gehaltsverhandlung mit einem Mitarbeiter ist 20 Jahre her. Das gibt's halt nicht mehr. Und auch bewusst nicht. Das heißt, wenn ein neuer Mensch hierher kommt und irgendwie Bock hat mitzuwirken, dann gibt's so schräge Dinge wie, also wir arbeiten mit einer umgedrehten Bewerbung, wir sind die ganze Zeit der Bewerber in diesem Prozess, das ist schon irgendwie schräg. Und im weiteren Verlauf dieses Prozesses gibt's dann ein paar Tage Schnupperarbeiten. Das heißt, er lernt seine späteren Kollegen kennen und die lernen den kennen. Und die späteren Kollegen machen zwei Dinge in diesem Prozess. Das erste ist, sie geben eine Entscheidung zurück. Karl-Heinz wollen wir haben, der ist cool. Oder nee, Karl-Heinz ist eine Pfeife, schick mal weg. Ne? Also ja oder nein, hopp oder top, macht nicht der Abteilungsleiter, macht nicht ich, machen die späteren Kollegen. Und die späteren Kollegen geben eine Rückmeldung, weil sie dem Handwerkskollegen auf die Flossen geguckt haben. Der ist cool, der bringt richtig was, dem kannst du ein Angebot machen für die Entgeltgruppe 5 oder 6 oder 4 oder wie auch immer. Das heißt, auch die tarifliche Einordnung, auch der Hinweis kommt aus der Mannschaft. Und dann machen wir einen Arbeitsvertrag fertig und legen den als Angebot hin. Und dann kann der Mitarbeiter entscheiden, und jetzt kommt ein wichtiger Satz, ob er sich die Mitarbeit in unserem Unternehmen leisten kann. Weil das ist nicht meine Frage. Das ist nicht mein Problem. Ich habe hier ein festgezurrtes Entgeltsystem, was hochfunktional ist und auch sehr viele Variablen beinhaltet. Also hier passiert auch was mit dem Gehalt, ne? Je nachdem, wie deine Einbringung dazu ist. Aber du musst entscheiden, kann ich mir das Mitarbeiten hier leisten oder nicht? Weil ich habe deine Kinder nicht gemacht. Ich habe dein Haus nicht gebaut. Das sind alles deine Entscheidungen, wie groß das Rad ist, was du drehst. Da kann ich nichts zu sagen.
Ja.
Also es ist eine Mindestbedingung, die wir zu erfüllen haben, aber sie ist nicht verhandelbar.
Krass, das ist ja eigentlich wirklich gegensätzlich zu dem, wie es viele aus der Berufswelt eben kennen. Ja, das, also ja, klar.
Kleiner Nebeneffekt, Max, der oft übersehen wird. In den allermeisten Fällen, wo Gehalt etwas ist, was verhandelt wird, wird wahnsinnig Energie bei den Führungskräften wie bei den Mitarbeitern mit der Vorbereitung, der Durchführung und dem Nachlauf dieser Verhandlerei verschwendet. Das bindet wahnsinnig Ressourcen und davon sind wir Gott sei Dank frei. Wir können uns auf den Kunden konzentrieren, finde ich viel wirksamer.
Bleiben wir doch gleich einmal dabei. Das ist wirklich ein Punkt, wenn du sagst, als Chef, du hast seit 20 Jahren keine Gehaltsgespräche mehr geführt in einem Unternehmen mit 100 Mitarbeitenden. Ich selbst bin ja kein Unternehmer. Ich selbst entscheide nicht über Gehälter, aber ich weiß, dass viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer in dieser Position sind. Und ich nehme jetzt mal die Rolle ein. Gunnar, wie zur Hölle schaffst du das? Wie machst du das?
Durch eine klare Systematik. Also wir haben ein Konzept, das nennt sich, wir müssen ein bisschen in der Theorie anfangen, ne? Das nennt sich Teilhabe hoch 4. Die erste Stufe der Teilhabe ist Teilhabe an Information. Und das ist auch wirklich so gemeint. Hier gibt es eine Maximalteilhabe. Nichts, buchstäblich gar nichts in diesem Haus ist geheim. Gleichzeitig ist Information eine hohe Schuld. Das heißt, du als Bedarfsträger für eine Information musst einschätzen können, habe ich Bedarf an dieser Information und wo kriege ich sie her? Das ist dir bekannt. Aber ich überspitze mal, wenn ein Auszubildender wissen möchte, was der Alte an Gehalt verdient, dann kann der meinetwegen in der Buchhaltung anrufen und kriegt eine Antwort. Oder kann mich auch direkt fragen. Oder der ruft in der Buchhaltung an und sagt, Mensch, Isabel, erzähl mal, wie viel Geld haben wir eigentlich heute auf dem Konto? Dann sagt sie dem das. So, das meine ich mit Transparenz.
Ja, okay.
Und das geht weit hinaus über das, wo andere ihre Schamgrenzen haben, wo die sich das vorstellen können. Jetzt bin ich aber auch inhaltlich komplett schambefreit. Das muss man dazu sagen. Also ich habe nie Sorge, mir könnte irgendwer was weggucken oder den Rang ablaufen, weil ich einfach weiß, diese Bude ist so unglaublich schnell durch die Agilität, die wir entwickelt haben, weil wir die Entscheidung ganz weit nach vorne an die Monteure gebracht haben. Egal, wer glaubt, er könnte uns kopieren, er wird uns nie übertreffen, weil da sind wir schon 3 Stufen weiter. Also bin ich da völlig entspannt mit. Also guck doch zu und lern doch. Mir doch egal, weißt du?
Ja.
So, also das ist Teilhabe, Stufe 1 ist Teilhabe an der Information. Und das ist tatsächlich schwierig, weil die Mitarbeiter müssen eben selber eine Einschätzung haben, welche Informationen brauche ich denn? Was könnte mir fehlen, um eine sichere Einschätzung zu haben?
Ja.
Und so kommen wir an die Stufe der Teilhabe 2 und das ist Entscheidung. Die Entscheidung liegt ganz vorne an der Front bei unseren Mitarbeitenden. Die entscheiden quasi alles. Ich als Unternehmer treffe jeden Morgen aufs Neue als ultimativer Entscheider, das bin ich ja organisatorisch, ich treffe jeden Morgen aufs Neue eine einzige Entscheidung und die lautet, was ich alles nicht entscheide. Und ich bin verdammt nah an 100%.
Also du delegierst fast alles an dein Team direkt. Ja.
Also ich delegiere nicht mal mehr. Also ich sage denen nicht, was sie zu tun haben.
Es ist der Prozess, der ist etabliert.
Der Kunde sagt uns, was wir zu tun haben, und dann entscheiden die Leute, was es zu entscheiden gibt. Mhm. Und damit sie entscheiden können, brauchen sie den Zugang zur Information. So simpel ist das. Ja, und wenn du als Monteur draußen auf der Baustelle, machen wir es ein bisschen praktisch, ja, dir unsicher bist, ist das jetzt, kann ich das entscheiden oder nicht? Das ist nämlich die erste Entscheidung des Monteurs. Habe ich die nötigen Informationen, das zu entscheiden? Oder kann ich das vielleicht gar nicht entscheiden? Dann macht er nicht das, was in üblichen Firmen gemacht wird, nämlich er eskaliert direkt nach oben an den Abteilungsleiter. Ja. Ey, Vorgesetzter, sag mal, was ich hier irgendwie tun soll. Ich habe hier ein Entscheidungsproblem, was soll ich machen? Das ist bei uns untersagt. Also in dem Moment, wo ein Mitarbeiter beim Abteilungsleiter anruft und irgendeine Frage stellt, ist die erste Gegenfrage, wen hast du vor mir gefragt? Mhm. Und wenn dann ein langes Schweigen kommt, legt er einfach auf. Okay. Weil er genau weiß, ach scheiße, ja, ich sollte ja meine Kollegen auf der Baustelle fragen. Weil die haben vielleicht die nötige Mehrinformation, ja, oder mehr Erfahrung. Also geht das erst in die Breite. Und erst wenn da auf der Ebene Ratlosigkeit herrscht, mhm, dann eskaliert es eine Etage höher. Das ist der Montageleiter. Der fragt wieder seine Kollegen. Wenn die auch im Senf stehen, dann geht das wie so ein Tannenbaum. Weißt du, immer, ja, zum Ast, eins höher und dann wieder in die Äste raus, eins höher.
Und bis es mal bei dir ankommt, da muss schon ordentlich viel passiert sein, ne?
So, und das ist der Punkt. Ich bin so der Weihnachtsstern auf der Tanne. So, und wenn beim Weihnachtsstern was ankommt, dann darf ich auch nicht entscheiden, wenn ich einigermaßen schlau bin. Warum? Das würde bedeuten, ich halte mich für schlauer als die gesamte Firma. Mhm. Also wenn wirklich eine Frage bei mir landet, dann ist die so schwierig, dass wir wieder alle Mann die Köpfe zusammenstecken müssen.
Okay.
Wenn ich da entscheide, ist das bestimmt falsch. Und das Ergebnis ist, ich habe meine Ruhe. Mein Telefon klingelt nicht, mich fragt keiner was, weil auch meine Antworten in der Regel nicht weiterhelfen. Also ich habe mal Kunden, die anrufen und mit mir so den Chefrabatt verhandeln wollen, ne? Weil sie denken, okay, ich habe mal ins Organigramm und ins Impressum geguckt und
dann scheint
das Alpha-Tier und den rufe ich jetzt mal an. Ja, und dann ist er bei mir am Telefon und sagt, Mensch, und Herr Barkmann, ich habe hier Angebot XY und wenn wir da nochmal 3% drauf kriegen, dann kommen wir bestimmt zusammen. Ich sage, total lustig, aber ich bin der Falsche, den Sie da fragen. Fragen Sie doch bitte den, der das kalkuliert hat. Mhm. Wir können hier noch Spaß haben und weiterreden, aber über Nachlässe rede ich mit Ihnen nicht. Und Rabatt ist für mich auch eine Stadt in Marokko. Tut mir leid.
Ja, aber das hört sich aber, also ich kann mir vorstellen, für viele ja so der Traum eines Unternehmers, das Telefon klingelt nicht, niemand möchte eigentlich sowas von einem, sondern es läuft alles.
Ja? Zum Teil. Du verzichtest auf zwei Dinge. Das eine Ding ist deine direkte eigene Wirksamkeit. Die, mhm, geht dir nämlich flöten. Wenn du nämlich nichts entscheidest, hast du auch nichts bewirkt. Mit dem Gefühl musst du erstmal leben.
Okay, ja.
Meine Wirksamkeit ist viel langfristiger, nämlich Menschen zu befähigen, dass sie das können. Mhm. Das ist meine Wirksamkeit. Das heißt, ich bin ein Wachstumshelfer. Ich gucke Menschen beim Wachsen zu und unterstütze sie dabei.
Ja.
Aber ich entscheide operativ überhaupt nichts. Ne? Mhm. Und das Zweite ist, und da bricht es bei vielen Handwerksunternehmern, mit denen ich auch so arbeite, denen bricht es an der Stelle das Genick. Ich nenne das immer Leben im Kontrollverlust. Mhm. Wenn du so eine Firma so führen willst wie ich, dann musst du damit leben, dass du von deiner eigenen Bude aber auch nicht mehr den Schatten einer Ahnung hast. Also frag mich nicht nach aktuellen Baustellen, nach aktuellen Kunden.
Ja.
Keine Ahnung. Aber dafür kann ich dir über jeden einzelnen Mitarbeiter sagen, wo der in seiner Entwicklung steht und welche Potenziale noch da sind. Mhm. Das kann ich. Mhm. Aber ich habe mit Kunden nichts zu tun, weil ich für den Kunden nicht nützlich bin.
Ja.
Weißt du, das ist halt ein bisschen krass.
Das ist voll geil. diese Art des Zusammenarbeitens dann auch für deine Mitarbeitenden, das ist ja auch für die einzelnen Personen ein ganz anderes Arbeiten, sage ich mal, wenn sie nicht nur Ausführende sind, sondern tatsächlich, ja, mitbestimmen und sich selbst Gedanken auch machen müssen über Probleme, Lösungen.
Das ist
Lösungen
ein hohes Maß finden. Autonomie und Verantwortung, was sie übernehmen. Und, ja, das macht einen Job eben ehrenamtstauglich. Also das
jetzt macht verstehe ich Job das, was geil. Du damit am Anfang meintest, ja?
Ja, genau. Das macht's geil, weil sie wirklich merken, hey, ich kann und darf hier entscheiden. Ich bin was wert, ich bin wichtig. Mhm. Ich bin nicht abhängig von der Alltagslaune meines Chefs oder irgend so ein Unfug. Mhm. Nee, ist nicht. Ne?
Ja.
Jetzt kommt ein einsichtiger, wichtiger Punkt. Wenn doch deine eigenen Leute alles wissen und alles entscheiden, sag mal, Max, haben sie dann nicht einen gehörigen Anteil am Gewinn verdient? Ist das nicht deren Gewinn? Ist doch gar nicht mein Gewinn, mhm, oder? Mal ganz ehrlich, ist doch so.
Das ist die dritte Säule dann.
Die dritte Stufe der Teilhabe ist die Teilhabe am Ergebnis, am Erfolg. So. Das heißt, bei uns ein Drittel des Gewinns geht an die Mannschaft. Wieso nur ein Drittel? Ich denke, das gehört denen. Warum nicht alles? Naja, okay, aber das Unternehmen hat schon irgendwie einen Überlebenswillen. Also brauchen wir ein weiteres Drittel für die Vorsorge der Zukunft. Rücklagen bilden, investieren, wie auch immer. Und das dritte Drittel, naja, wir haben Gläubiger, die nennen sich Gesellschafter, die finanzieren diesen Laden. Und wenn sich das eingesetzte Geld nicht verzinst, dann haben die da keinen Bock drauf. Also gibt es ein Drittel für die Gesellschafter, ein Drittel für die Zukunft und ein Drittel für die Mannschaft. So simpel.
Okay. Gunnar, ich weiß, du bist jetzt nicht Herr der Zahlen, aber vielleicht weißt du, vielleicht kannst du da eine Hausnummer geben und auch Transparenz im wahrsten Sinne des Wortes leben. Was ist denn so ein Drittel von eurem Gewinn? Was kriegen denn eure Mitarbeiter?
Also ganz einfach, wir hatten 2025 ein Betriebsergebnis, das muss man dazu sagen, ist was anderes als ein Bilanzergebnis. Das fällt in der Regel besser aus. Das sind kalkulatorische Größen, Vorweggewinnsituationen und allem, die zur Ermittlung eines Betriebsergebnisses sich unterscheiden. Das mal den Nicht-Betriebswirtschaftlern mitgegeben. Ja. Und unser Betriebsergebnis lag bei 600.000 Euro 2025. Das heißt, 200.000 Euro verteilen wir auf 100 Leute. Und nicht jeder kriegt 2.000 Euro, sondern wir haben eine Logik, wo wir sagen, je höher deine Entgeltgruppe, also dein Stundenlohn ist, umso höher ist wahrscheinlich dein Einfluss auf das Ergebnis. Das ist eine Annahme, das muss nicht stimmen, aber wir fahren gut mit der Annahme.
Und damit sind auch alle fein so, alle Mitarbeitenden?
Ja, genau. Das ist hier alles miteinander besprochen und abgestimmt. So, das ist der eine Faktor und den multiplizieren wir mit deinen Produktivstunden in dem Bezugsjahr. Das heißt, wenn du 2025 richtig reingehauen hast, viele Überstunden hattest, wie auch immer, kriegst du halt einen höheren Anteil am Gewinn, weil du ja viel mehr dran mitgewirkt hast, als jemand, der ein halbes Jahr krank war oder. Ja, ganz klar, es zählt nur, wie intensiv konntest du mitwirken und auf welchem Entgeltniveau. Also multiplizieren wir den Stundenlohn mit deinen Produktivstunden. Das bringen wir in eine Relation und anhand dieser Zahl verteilen wir den Topf.
Geil, also ich feiere dieses Konzept. Das ist ja
ist sehr einfach, weil ich wahnsinnig faul bin.
Es klingt einfach, aber ich kenne keinen weiteren Betrieb, der das aktuell so lebt. Ich weiß nicht, du vielleicht schon, ne? Aber
also andersrum, ich begleite gerade ein paar Unternehmen auf dem Weg dahin. Und genau an der Stelle, ich soll jetzt plötzlich auf ein Drittel meines Gewinns verzichten, da wird's dann eng. Da wird's für viele Unternehmer schwierig, auch das Leben im Kontrollverlust, also auch wirklich diesen gelebten Rückzug, das sind so die Knackpunkte in der Begleitung. Ja. Das kann nicht jeder und da sei mal jedem gesagt, mein Vater, wie gesagt, wirklich geizig und ehrgeizig. Also alles an Gewinn bitte zu mir. So, das war so seine Haltung, ne? Und dem dann als Gesellschafter 2006, wie wir damit angefangen, das Konzept vorzustellen, und ich war mir ziemlich sicher, der bläst mich vom Tisch, ne? Der, so als alter Silberrücken verweist er mich des Raumes. Nee, Totenstille. Der Rest der Familie, die auch alle Gesellschafter waren zu dem Zeitpunkt, glotzt das alte Alpha-Tier an, so nach dem Motto, was macht er damit? Ja. Und dann haut er den geilsten Satz raus, den mein Vater je gesagt hat. Ja, finde ich geil. 2/3 von immer mehr ist viel geiler als 100% von immer weniger. Alter, ist ja schlau.
Ja, das kann man sich als Wandtattoo ins Büro schreiben. Das ist
aber geil,
absolut, oder? Absolut richtig.
Ja, genau.
Okay, krass. Was hat dieser Wandel mit euren Mitarbeitenden gemacht? Wie hat sich das Arbeiten verändert? Die Motivation tatsächlich in diesen Job reinzugehen und ja, dann vielleicht auch mal eine Überstunde mehr zu machen, wenn man tatsächlich direkt weiß, was hat es für Auswirkungen?
Das findet im Alltag weniger krass statt, als man sich das vorstellt.
Okay, dann ist
das
jetzt meine Vorstellung, dass das ein
größeren Einfluss hat. Genau, das ist immer irgendwie so leise im Raum. Und wir haben, wie wir das eingeführt haben, auch vergleichsweise fette Jahre gehabt. Und dann gab es halt diesen Absturz und es gab etliche Jahre gar kein Ergebnis. Also auch keine Gewinnbeteiligung. Und bevor einer fragt, ja, Verluste werden natürlich nicht verteilt. Da bin ich ein bisschen eigen als Chef. Die gehören mir schon allein. Ne? Die will ich schon behalten. Das sind meine. So.
Ja.
Ne? So. Aber die Gewinne werden halt verteilt. So. Und in den Jahren, wo es keine gab, hätte es ja sein können, dass Leute in den Sack hauen und sagen, hier gibt's mir nicht genug Geld, Wiedersehen, was soll das? Ich gehe in die Industrie, da kriege ich mehr. Ja. Sehr vereinzelt war das auch der Fall. Bleiben wir mal so ehrlich und so transparent. Aber in der breiten Masse war die Haltung, wir wollen unseren Gewinn zurück.
So. Der Ansporn, was zu tun. Ja.
Und es passierte was ganz Magisches, weil der Zugriff auf Geld, da stand nicht mehr nur der Alte im Weg, sondern plötzlich stehen auch, ich sag mal, deine low-performenden Kollegen im Weg. die beim Arbeiten nicht genug nachdenken, die auf der Baustelle die Leiter stehen lassen, was morgen wieder Geld kostet, weißt du? So. Und plötzlich findet etwas wie eine soziale Kontrolle statt. Mhm. Das heißt, alle passen aufeinander auf, dass wir sorgsam mit dem Geld des Unternehmens umgehen und gleichzeitig beim Kunden so viel abholen, wie es geht. Da ist irgendwann durch meinen Co-Geschäftsführer der Schlachtruf entstanden, keine Angst, Geld zu verdienen.
Ja.
Ja. Und dann macht das kulturell was. Wir wissen ja, es gibt Scheißzeiten, da müssen wir durch, das ist hart. Aber wir wissen eben auch, es gibt geile Zeiten und dann wird hier geteilt und zwar brüderlich und das ist wunderbar und so. Das macht Spaß. Aber es ist nicht so, dass die jeden Tag bei jedem Handschlag darüber nachdenken.
Okay. Und es ist auch nicht so, dass sich die Teams untereinander irgendwie zu stark überprüfen oder überwachen, sondern es ist ein Miteinander.
Ja.
Gerade genau. Auch wenn ich den Bewerbungsprozess, was du erzählt hast, nochmal aufgreife, die Kollegen suchen sich ihre eigenen oder ihre neuen Kollegen ja selbst aus, mehr oder weniger.
Genau, und auch nach diesen Kriterien. Also wird der mitrudern? Ja. Oder liegt der hier dem Alten auf der Tasche? Der liegt dann nicht nur dem Alten auf der Tasche,
sondern allen.
Sondern auf meiner auch. Mhm. Also da verändert sich, aber subtil, nicht krass, sondern subtil verändert sich der Blickwinkel. Und dann brauchst du eine gute Führung, um den Leuten Rüstzeug zu geben, wie man mit Konflikten umgeht. Mhm. Ja, es gibt welche, die tragen weniger ehrgeizig zum Erfolg des Unternehmens bei. Ich nenne das gerne die Wasserträger. Und die brauchst du auf der Tour de France, wenn du als Team Rad fährst, brauchst du die auch. Du brauchst die Stars, die im gelben Trikot radeln und die sich das mit den roten Punkten in der Bergetappe holen. Du brauchst aber auch die Wasserträger, die stundenlang im Wind, dir den Windschatten bereiten vorweg. Weißt du, die ehrlichen, ruhigen Arbeiter, die Teil des Teams sind. Du brauchst das eine wie das andere, sonst kommt hinten kein Erfolg raus. Mhm. Und den Stars jede Überheblichkeit abzugewöhnen und zu sagen, wir sind hier ein Team, eine Mannschaft. Und es ist schön, dass du der bist, der die Tore schießt, aber ohne das Mittelfeld hinter dir hättest du den Ball gar nicht so weit vor dem Tor gehabt.
Ja.
So dafür Respekt und Achtung zu entwickeln, das ist eine Führungsaufgabe. Und das funktioniert hier tatsächlich ausnehmend gut.
Gut, jetzt waren wir bei 3 Bestandteilen eurer Teilhabe. Ich weiß, es gibt noch eine 4.
Ja, genau, weil der Gewinn war mir zu kurzfristig. Aha. Weißt du, das geht von Jahr zu Jahr. Das ist schön, das nice to have.
Ist der Bonus, cool, den man so mitnehmen kann, wenn man weiß, okay, man macht hier eine gute Arbeit, so läuft.
Ja. Genau, aber eine 4. Säule der Teilhabe, da gehen wir miteinander wirklich all in. Denn alle Mitarbeiter im Unternehmen haben die Möglichkeit, sich über Genussrechte am Unternehmen mit Kapital zu beteiligen. Das heißt, du kannst hier wie eine Aktie dein Geld in der Firma anlegen. Mhm. Und je erfolgreicher wir arbeiten, umso höher wird dieses Geld auch verzinst. Und so sammelt sich Geld an, wo du mit einem hübschen Betrag, also wenn du das maximal ausschöpfst, dann gehst du, ich sag mal, nach 40 Berufsjahren gehst du irgendwas mit 250 bis 300.000 Euro als Übergangsgeld von Arbeit in Rente hier wieder raus.
Okay.
Das ist fett.
Ist eine Form der Anlage, kann man das so
ja,
sagen?
Ja, genau, ist eine Geldanlage. Genau, die beteiligen sich am Besitz des Unternehmens dadurch. Und wir als Unternehmen sind immer bankenunabhängiger, immer stärker Mitarbeiter finanziert. Und das sind mir tatsächlich auch die liebsten Gläubiger. Die sind mir lieber als die Banken. Ich habe da so meine Erfahrung, wie du gehört hast.
Wie wird das so angenommen, die Teilhabe am Unternehmen tatsächlich selbst?
Tatsächlich haben wir eine Durchdringungsquote von etwas um 20%. Also nicht so stark, wie man sich das wünschen könnte. Das hat aber auch damit zu tun, dass wir aus schwierigen Zeiten kommen und immer noch so ein Gefühl von, na, die Kiste kann auch untergehen. Mhm. Ja, und so eine Beteiligung ist nicht zwingend ohne Risiko. Also wir haben zwei Möglichkeiten. Die können die Beteiligung über Bürgschaft absichern, dann sind die Zinsen entsprechend kleiner, oder sie können mit Risiko all in gehen. So, und dann muss man dazu sagen, im Handwerk verdienst du dir nur auch nicht gerade die Eierwund. Das entwickelt sich so langsam und das ist gut so, weil wir eine immer bedeutsamere Rolle am Markt bekommen. Aber verglichen mit Industriearbeitsplätzen, da ist immer noch a way to go. So, und die meisten haben dann auch nicht irgendwie Kapital rumliegen, wo sie mal sagen, komm her und dieses Jahr stecke ich mal 8.000 Euro in die Firma.
Ja.
Was sie jedes Jahr tun könnten, das wäre der Maximalbetrag.
Okay, das wäre jetzt meine Frage noch gewesen, ja?
Genau, genau. Sie können also jedes Jahr maximal 8.000 Euro einlegen. Mhm. Das Coole ist, der braucht gar nicht die 8.000 Euro, sondern ihr kriegt einen verlorenen Zuschuss des Unternehmens von 1.440 Euro, wenn er den Höchstbetrag nimmt. Das heißt, du brauchst plus 6.560 Euro, hast aber 8.000 Euro auf der Uhr.
Ja.
Das sind mal eben 17% obendrauf. Das heißt, geiler kann sich Geld gar nicht verzinsen, selbst wenn wir keinen Gewinn machen und du wenig Zinsen auf dein Geld kriegst, hast du schon mal diese Grundverzinsung im Sack. Also du müsstest ja bekloppt sein, wenn du das nicht machst. Ja. Trotzdem gibt es viele, die es noch nicht tun, weil sie das noch nicht durchschaut haben, weil sie das Kapital nicht haben, whatever. Und auch da, es gibt keinen Zwang. Wer das will, darf gerne kommen. Mhm. Und wer das nicht will, auch gut. Mhm.
Also ich kann mir vorstellen, allein aus den 45 Minuten, wo wir jetzt aufgenommen haben, können viele was rausziehen, auch fürs eigene Unternehmen. Hast du denn irgendeinen konkreten Tipp für Kolleginnen und Kollegen, die da jetzt interessiert sind, die das vielleicht bei sich noch nicht so umgesetzt haben, die aber sagen, yo, das ist mal ein ganz spannender Ansatz, habe ich mir selbst noch gar nicht so viele Gedanken gemacht. Was würdest du deinen Kolleginnen und Kollegen raten?
Naja, ganz viel im Handwerk gibt es ja bei vielen diese Grundhaltung, that have we immer so muck, da war ne erinnert.
Ne? Um das jetzt muss ich übersetzen einmal. Für
genau,
alle,
ich übersetze das gerne. Ja. Das haben wir schon immer so gemacht. Da wird nichts dran geändert. Das heißt, es war schon immer so, dass der Alte die Gehälter festlegt ja. und dass der Gewinn gefälligst ihm alleine gehört und. Obacht, Jungs und Mädels da draußen. Es tut sich was im Staate Dänemark und in Deutschland übrigens auch. Es gibt seit 3 Jahren eine Entgelttransparenzrichtlinie der EU. Und wie das so ist mit diesen Richtlinien der EU, die müssen wir halt innerhalb einer Übergangsfrist von ziemlich genau 3 Jahren in nationales Recht übersetzen. Mhm. Das hat die Ampel nicht geschissen gekriegt und die aktuelle Regierung hat auch irgendwie Wichtigeres zu tun. Also die haben das Thema auf der Uhr, aber wir warten die ganze Zeit auf den Gesetzentwurf. Ich weiß gar nicht, ob es die Tage tatsächlich noch kommt oder die Latte reißen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sind sie in Verzug. Ja. Stichtag ist der 7. Juni, also der Tag, an dem der Podcast veröffentlicht
ganz
wird.
Ganz genau. Haben wir natürlich also bewusst so getimed.
Heute.
Richtig.
So. Und dann ändert sich etwas, weil durch die Richtlinie ist es egal, ob das schon in nationales Recht übersetzt ist oder nicht. Dann werden die Mindeststandards, die Richtlinie vorgibt, auch in der Arbeitsrechtsprechung berücksichtigt. So, also wirkt das schon. Mhm. Also zu glauben, ich kann die Hände über den Kopf zusammenschlagen, es betrifft mich alles nicht, ist ein Irrtum. Jetzt gucken wir mal rein in die Richtlinie, weil wir können uns im Augenblick nur an der Richtlinie orientieren. Was der Gesetzgeber in Deutschland da vielleicht noch für rosa Locken dran näht, weiß ich nicht. Aber er darf den Mindeststandard nicht unterschreiten. Ja. Die Richtlinie gilt für alle Unternehmen von mindestens 100 Mitarbeitenden. Jetzt denken viele Handwerker, ich habe bloß 5 Leute, ist ja egal. Mhm. Ne? Betrifft mich nicht. Obacht, es wird dich indirekt betreffen, denn die Richtlinie hat klare Vorgaben, die die Kultur auf dem Arbeitsmarkt verändern werden. Die Richtlinie gibt vor für alle Unternehmen mit 100 Mitarbeitenden, dass sie alle 3 Jahre einen Bericht über ihr Entgeltsystem abgeben müssen. Also nach welchen Kriterien, nach welcher Logik, nach welcher Systematik werden hier Gehälter festgelegt? Mhm. Das musst du erklären können. Wie? Das mache ich halt. Wir verhandeln und dann kommt was raus. Nee, das reicht nicht mehr. Du musst eine Systematik darlegen können.
Warum verdient XY so viel genau. und warum Kollege genau. XY weniger?
Genau. So, jetzt haben die ersten Schweißperlen auf der Stirn. Richtig lustig wird's, wenn du 250 Leute und mehr hast, dann musst du das jedes Jahr machen. Du musst kommen also Berichtspflichten, soweit zum Thema Bürokratieabbau. Ja. Hat offensichtlich mal wieder geklappt. Egal. Ja. So. Dann musst du, also das andere berichten müssen, kann dir als Handwerksbude von weniger als 100 Leuten erstmal egal sein. Aber die Unternehmen, die unter die Richtlinie fallen, müssen auch vor der Einstellung, vor der Vertragsunterschrift klar machen, wie sich das Gehalt herleitet und wo das Gehalt taxiert ist. Also welche Stelle mit welchem Gehalt versehen wird. Und das müssen sie öffentlich machen. Also die werden anfangen, das werdet ihr sehen, die werden anfangen, Stellenbeschreibung reinzuschreiben, welche Kohle an dieser Stelle hängt.
Ja, die müssen, glaube ich, zumindest einen Budgetrahmen müssen sie definieren.
Ja, genau, die müssen mindestens von bis angeben. So, und wenn das etabliert wird, dann wirst du als Handwerksunternehmer auch mit deinen 5 Leuten keine Stelle mehr rausschreiben können ohne diese Information, weil das einfach State of the Art ist. Mhm. Also musst du dir doch Gedanken machen, wie dotiere ich denn die Stelle? Ja. Und schon landest du, wenn du einigermaßen schlau bist, in einer Systematik, die du nach innen aufräumen musst. Denn wenn du heute alles nach Gutsherrenart hast und du schreibst die erste Monteurstelle aus mit einer Kohle, wo du weißt, wenn das nicht mindestens da steht, kommt sowieso keiner und du hast Leute in deinem Unternehmen, die da drunter liegen, viel Spaß. Ne? Ja. Dann wird's lustig. Dann kriegst du Temperatur in den Raum. Also musst du gucken, wie du dein Entgeltsystem in Toto, in Gänze renovierst. Mhm. Und dazu begleite ich Unternehmen im Augenblick am häufigsten und am liebsten, weil das wahnsinnig Spaß macht. Es geht bei den Mitarbeitenden an das empfindlichste Körperteil. Bei den Damen ist das in der Handtasche, bei den Herren an der Gesäßtasche hinten rechts. Das nennt sich Portemonnaie. So. Ja. Dann brauchst du Transparenz, dann brauchst du klare Kriterien, dann wird's eben komplex. Da musst du was für tun. Ne? Und das ist kein Spaziergang. Das heißt, du musst Entgeltstufen erklären, den Zugang zu welcher Entgeltgruppe, mit welcher Kohle ist denn was dotiert. Du musst allerhand aufräumen. So, und dann kommt, es gibt noch Auskunftsrechte in der Richtlinie und. Also da kommt richtig was auf uns zu. Schöner Papiertiger, den die EU sich ausgedacht hat. Viel Spaß. So, aber du kannst das, wenn du dich einmal hinsetzt und eine saubere Systematik baust und bei einer 5 oder 10 Mitarbeiter Unternehmung geht das sehr schnell. Mhm. Das ist gar kein Problem. Du machst es bitte immer mit deinen Leuten und nicht über die Köpfe deiner Leute hinweg, weil du dann tatsächlich auch über den Hebel der Transparenz eine echte Mitwirkung bekommst und sie eher verstehen, wie und warum entstehen Gehälter und wie werden sie gerecht verteilt. Und du brauchst aber nicht nur Entgeltgruppen. Ne, jetzt stell dir vor, du hast 3 Monteure, die alle in der Entgeltgruppe 4 sind.
Ja.
Als Ecklohngruppe zum Beispiel. Karl-Heinz, Peter und Wilhelm, die sind nicht alle gleich wertvoll für das Unternehmen. Das unterscheidet sich, aber sie kriegen dann ja durch die Entgeltgruppe alle das gleiche Geld.
Ja.
Wie schaffst du jetzt eine Differenzierung, die diesen dreien gerecht wird? Also brauchst du ein Differenzierungselement. Wir haben sowas bei uns, das nennt sich Wertemesssystem. Das ist eine Rückmeldung über das Verhalten des Einzelnen in Relation zu den Werten des Unternehmens. Und das macht nicht die Führungskraft, sondern das machen die Kollegen untereinander. Das kann er festschnallen, ist hohe Schule, das müsst ihr nicht sofort machen. Angenommen, du hast eine 10-Mann-Bude und du willst so ein Ding bauen. Das ist zu komplex. Du kannst es ganz einfach bauen. Setzt euch in einen etablierten Stuhlkreis, verteilt einen Haufen Tempotaschentücher und vor allen Dingen verteilst du an jeden 10 Spielchips. Mhm. Und du hast 10 Behälter, wo jeweils ein Name von einem Kollegen draufsteht. Und jeder schmeißt, außer für sich selbst darf er nicht reinschmeißen, aber für die anderen verteilt er die 10 Chips so, wie er denkt. Da kriegt einer 3 und 3 kriegen halt keine. Und so wird dann verteilt. Und das macht jeder. Und dann hast du ein Relationselement geschaffen, wonach du einen bestimmten Topf ausdifferenziert ausschütten kannst. Und schon hast du gerechte Unterschiede zwischen den Entgeltgruppen. So einfach kann man es machen.
Okay, also.
Aber dafür musst du eine Mannschaft mitnehmen.
Du musst die befähigen, dass
sie das können.
Da muss man erstmal viel Vorarbeit leisten, glaube ich, um die Leute überhaupt dafür zu gewinnen, bei sowas mitzumachen und gerade wenn es dann darum geht, die Mitarbeitenden sich untereinander ja dann doch bewerten zu lassen. Wie funktioniert das, ohne dass es da böses Blut gibt, ohne dass jemand irgendwie eingeschnappt ist?
Es gibt immer mal böses Blut und es gibt immer mal welche, die eingeschnappt sind. Die am stärksten eingeschnappt sind, sind diejenigen mit dem kaputten Selbstbild. Also die haben eine falsche Selbstwahrnehmung. Die haben eine hohe Differenz zwischen Fremd- und Selbstbild. Mhm. Und das tut weh, wenn sie was rückgemeldet kriegen, was mit dem, was sie im Spiegel sehen, gar nicht übereinstimmt. Und in der Regel ist es so, ja, das sind die Geisterfahrer. Die halten alle, die ihnen entgegenkommen, für Geisterfahrer. Die Logik sagt schon, dass das nicht stimmen kann. Ja. Und das sind intensive Pflegefälle, mit denen musst du auch über Selbst- und Fremdwahrnehmung reden.
Okay.
Weil in der Regel geben die Kollegen eine echte Rückmeldung. Und wir reden nochmal über eine Verhaltensbeobachtung. Mhm. Und wenn einer der beste Monteur der Welt ist, aber er verhält sich den Kollegen gegenüber wie das letzte Arschloch.
Ja.
So, ja? Dann kriegt er halt da eine negative Rückmeldung. Mhm. Und zu Recht, denn sein Verhalten, auch wenn seine Einzelleistung toll ist, drückt auf die Gesamteffizienz der Organisation, weil er andere damit belastet. Und dann kriegt er zu Recht eine schlechtere Quote an der Stelle.
Ja. Oh, spannend. Also da wird was kommen, auf was zukommen auf die Betriebe. Und so viel Zeit ist ja jetzt nicht mehr. Also ja, es gibt noch kein nationales Gesetz. Ich habe die Woche bei der Deutschen Handwerkszeitung und bei Haufe habe ich gelesen, die Bundesregierung möchte das im Laufe der Legislaturperiode auf die Strecke bringen, also dieses Gesetz. Mhm. Also es kann noch 1-2 Jahre dauern, bis da wirklich was kommt. Ja. Aber sich mit diesem Thema zu beschäftigen und da eine Struktur zu schaffen, ja, besser heute als gestern hier oder besser heute als morgen.
Ja, und vor allen Dingen Unternehmen, die gibt's ja auch Handwerksunternehmen, die über 100 Leute haben, logisch, gibt sogar mehrere. So, und die sind genau davon, auch von der Richtlinie, auch ohne Gesetz schon bedroht, wenn du das so ausdrücken willst. Denn wenn heute dann eine Mitarbeiterin, ein Mitarbeiter, und meistens werden es Mitarbeiterinnen sein, das geht auch da wieder in der ersten Linie um diese Gender Pay Gap, ne, also den strukturellen Gehaltsunterschied zwischen Männern und Frauen, den es bei uns übrigens genauso strukturell nicht gibt, aber also es ist lösbar, das Problem.
Ja, ne? Ihr zeigt, dass es Möglichkeiten gibt, diesen Gender Pay Gap zu beheben.
Genau. Ja. Aber wenn dann am Montag eine Mitarbeiterin zum nächstgelegenen Arbeitsgericht geht, eigentlich sollte sie vorher, bevor sie zum Arbeitsgericht, erstmal ihrem Arbeitgeber schreiben und sagen, ich hätte gern eine Auskunft über alle Arbeitsplätze strukturiert in gleicher Entgeltgruppe und wie denn die Bezahlstrukturen sind und. Und wenn du dieser Auskunftspflicht nicht nachkommst, dann hat sie einen Klageanspruch und dann wird das also aus dir rausgeklagt. Also musst du es eh hergeben. Alles, was du gewinnst, ist Zeit.
Kann man sich Arbeit sparen, ja.
Ja, genau so. Aber das besteht schon ab Montag durch die EU-Entgelttransparenz-Richtlinie. So, und dann, es gibt übrigens ein Entgelttransparenzgesetz, das ist von 2017 in Deutschland, das ist aber ein zahnloser Tiger, den haben wir alle kollektiv ignoriert, weil da keine Bußgelder und nichts dranhängen. Auch das ändert sich mit der Richtlinie. Ignorieren ist kein Mittel, das gibt empfindliche Strafen.
Ja.
Das hilft dir also nicht mehr.
Ich bin so gespannt, wie sich das entwickelt, weil Thema Gehalt, wer verdient was, ist ja in Deutschland doch ein Tabuthema immer noch irgendwie. Also über Geld spricht man
hier nicht, so. Weil es auch zur Transparenz gehört, dass alle wissen, wer ist in welcher Entgeltgruppe und wer latscht hier mit was für einer Kohle nach Hause. Das ist auch hier komplett transparent. Ja. Nicht bis auf den letzten Euro, aber die Strukturen und die Grundgehälter und allem, das ist transparent. Und wer glaubt, dass deine Leute das voneinander nicht wüssten, ist ausgesprochen naiv. Das Erste, was sie machen, wenn der Lohnzettel runterkommt, ist, sie sitzen auf der Werkbank und halten sich die gegenseitig unter der Nase, weil sie auch Orientierung suchen.
Ja, klar.
Also die wissen längst voneinander, was sie verdienen.
Ja.
Da kannst du 100-mal in einen Arbeitsvertrag reinschreiben, dass über das Gehalt Stillschweigen zu bewahren
natürlich
ist. Das übrigens ist dann ab Montag auch ein Gesetzesbruch. Also das verstößt gegen die Richtlinie. Du darfst sowas nicht mehr verbieten. Das Reden über dein Gehalt darfst du nicht mehr untersagen. Und das wird kulturell was ändern in diesem Land.
Krass. Ey, also das ist so ein spannendes Thema und ich würde da gern noch stundenlang weitersprechen, weil das ist wirklich, also damit müssen sich Handwerksbetriebe befassen. Und diese Beispiele, die du jetzt genannt hast, die Teilhabe, die Transparenz, die bei euch gelebt wird, das kann für viele ja wirklich ein Vorbild sein oder zumindest ein Vorbildcharakter haben. Man muss sicher nicht alles eins zu eins so kopieren, aber...
Nein, im Gegenteil, Max. Es geht immer um kapieren und nicht kopieren.
Ja.
Also du musst immer eine Idee haben von, wie übertragen wir das jetzt in die eigene Unternehmens-DNA.
Ja.
Das, was wir gemacht haben, wenn du das eins zu eins, und das kannst du ja in meinem Buch nachlesen, wie wir es gemacht haben, wenn du das eins zu eins rüberschaufelst in deinen Laden, ich garantiere dir den Genickbruch. Das wird nichts. Was besser ist, du erarbeitest dein eigenes Konzept mit der eigenen Mannschaft und hast die Logik, den Sinn dahinter verstanden.
Ja.
Wenn du das dir nicht alles selber drauf schaffen willst, dann ruf da an. Ich erkläre es dir.
Vielleicht an der Stelle jetzt zum Abschluss oder gegen Ende des Podcasts ein kleiner Werbeblock für ein Event, was nächste Woche ansteht, die HeroCon in Dortmund. Gunnar, wir werden uns dort auch sehen, freue ich mich sehr drauf. Du bist dort auch als Speaker, als Trainer, Berater, du hast mehrere Termine bei der HeroCon. Kannst du einmal einen ganz kurzen Überblick geben, was machst du dort, was wird dein Auftrag da sein?
Also es geht tatsächlich ich halte einen Vortrag, ich mache einen Workshop und es gibt einen Deep Dive. Deep Dive ist tatsächlich, da musst du mich eine Viertelstunde aushalten. Das ist nichts für jeden.
Aber wer jetzt den Podcast schon mal bis hierhin gehört hat, wäre vielleicht Kandidat.
Ja, genau. Also das musst du, also es gibt welche, die gehen da steil, die finden es cool und es gibt auch welche, die wenden sich schaudernd von mir ab und beides ist für mich fein. Ne?
Ja. So.
Ich habe jetzt die Themen nicht, also das findest du, geh einfach auf die hero-con.de Seite und dann kannst du Speaker suchen und dann guck mal nach Gunnar Barkon und dann siehst du die drei Slots, die ich habe. Also wir reden über neue Arbeit für Bluse und Blaumann. Also wie bringst du neue Arbeit in Handwerksunternehmen? Das, so war, darüber reden wir. Wir reden über Generationswechsel, also wie bereitest du den Laden auf den Übergang in die nächste Generation vor? Und wir reden über Veränderungsprozesse. Na, wie schaffst du es, dass deine Mannschaft Veränderung von sich aus geil findet und vorantreibt? und nicht unbedingt, dass du ständig die Karre ziehst und Druck machen musst. So, das sind so die drei Blöcke. Aber was jetzt genau der Vortrag und was das andere ist, das weiß ich gar nicht, offen gestanden. Ich habe da noch ein bisschen Arbeit zu machen.
Also für alle, die nächste Woche vor Ort sind bei der HeroCon, gerne vorbeischauen beim Gunnar oder auch dann bei uns beim rollenden Podcast-Studio. Wir freuen uns da sehr auf den Austausch. Und Gunnar, ich sage jetzt schon mal vielen lieben Dank für deine Zeit bis jetzt. Wir haben noch so ein paar kleine Abschlussfragen. Die haben wir standardmäßig uns im Handwerk-Erleben-Podcast. Und die Fragen stelle ich dir jetzt auch gerne. Erste Frage. Wenn du mit jemandem mal tauschen könntest, mal für einen Tag oder eine Woche in ein anderes Leben, in den anderen Beruf reinzuschauen, vielleicht auch mit einer konkreten Person zu tauschen, mit wem würdest du mal tauschen?
Also ernsthaft tauschen möchte ich mit niemandem. Ernsthaft nicht.
Ja.
Weil mein Leben gefällt mir so, wie es ist, richtig, richtig gut.
Das ist sehr schön.
Ja, genau. mit wem ich mich tatsächlich mal sehr, sehr ausgedehnt unterhalten möchte.
Ja.
Weil ich habe in meinem Kopf ein festes Konzept über, wie kann dieser Staat und dieser Kontinent auf einem relativ kurzen Weg in eine Wettbewerbsfähigkeit geraten? Wie können wir all den Ballast, der uns nervt und stört und irre macht, wie können wir das in ein geiles Zukunftsbild transportieren? Mhm. Ich würde mich tatsächlich wahnsinnig gerne mit Friedrich Merz unterhalten. Denn meine Wahrnehmung ist, dass Politik als Dienstleistung verstanden wird. Das heißt, wir sind dein Problemlöser.
Ja.
Und das greift mir als Anspruch von Politik viel zu kurz. Ich möchte, dass die das große Bild einer Gesellschaft haben und transportieren. Und darüber reden wir nicht. Wir reden über, huch, da werden Benzinpreise teurer. Ups, dann brauchen wir einen Tankrabatt. Huch, da ist dies Problem. Ja. Ups, wir bieten dir diese Lösung. Oder sind manchmal auch in unseren Möglichkeiten erschöpft und bieten dir keine Lösung. Das, Entschuldigung, ist mir viel zu reaktiv, das greift mir viel zu kurz. Und ich möchte Herrn Merz einfach dazu mal gehörig in den Senkel stellen, weil ich glaube, dass das eine politische Kernaufgabe ist, die da versäumt wird. Und das finde ich mutlos und das finde ich rückwärtsgerichtet und viel zu passiv. Und dann müssen die sich nicht wundern, dass die Blauen einen Zulauf erhalten, der uns kollektiv als Gesellschaft massiv das Genick brechen wird. Wer sich auch immer tiefer mit denen befasst, sieht das und weiß das. Punkt.
Punkt.
So. Also merkst, da ist Temperatur im Körper.
Ja, ich merk's.
Ich halte mich sehr zurück, nicht klarer und heftiger zu werden.
rein Interesse halber, Gunnar, hast du da mal versucht, also jetzt vielleicht nicht direkt auf Bundesebene, aber vielleicht auch auf Landesebene, mal in Kontakt zu kommen? Ich meine, als Unternehmer also ist man bereit, doch immer gern gehört eigentlich.
Ja, und als 2015, und das zeigt das Versagen der sogenannten etablierten Parteien, als 2015 die AfD sichtbarer wurde und erkennbar den Kurs gewechselt hat Richtung Rechtsextremismus und Spaltung der Gesellschaft und allem. Und daraus ziehen sie ja Honig. Das sind ja die Dementoren unserer Zeit. Die rauben dir Energie und die spalten dich und die machen dich fertig und so. Aber egal, so. Ich freue mich schon auf den Shitstorm, den du dann aushalten musst mit dem, was ich gerade sage.
Ich komme damit klar. Aber jeder darf von mir aus auch eine andere Meinung dann mir gegenüber teilen. Ist fein, aber jetzt bist ja du mein Gast, Gunnar.
Genau, so. Und 2015 hatte ich dann das Gefühl, okay, wir müssen uns politisch positionieren und engagieren, um da gegenzuhalten. Und dann habe ich in der politischen Landschaft überlegt, wo am ehesten. Ich habe in meinem Leben schon schwarz und rot und grün und gelb gewählt, lila nicht und blau auch nicht, so, aber den Rest schon. Und habe dann gedacht, geh mal zu den Gelben, aus zwei Überlegungen. A, die sind mir schon ein Hauch näher als der Rest, weil ich schon sehr auf die Eigenverantwortlichkeit von Menschen baue und die, ne, ich halte sie nicht für Typen, die man bemuttern muss, sondern wir können alle selber entscheiden. Wir sind alle in der Lage, ein gelingendes Leben zu gestalten. Deswegen habe ich da am ehesten meine politische Heimat vermutet, bin eingetreten, das läuft dann über den Kreisverband und dieser Kreisverband hat es in 3 Jahren nicht geschissen gekriegt, mir den Mitgliedsbeitrag zu berechnen. Und da habe ich gesagt, wenn das so ein Gurkenhaufen ist, dann haben die mich nicht verdient, tschüss. So, dann bin ich wieder ausgetreten.
Schade.
Also ich hab nicht einmal einen Mitgliedsbeitrag bezahlt.
Ja.
Und ich habe gedacht, okay, du gehst diese Kugelfuhr über den Kreisverband, vielleicht bis in den Landesverband und irgendwann hast du vielleicht einen Draht in den Bund rein und kannst da deine Ideen setzen. Mhm. Nee,
Okay.
Also nicht mein Zirkus.
Ja.
Tut mir leid.
Aber du würdest da gern mal vorstellig werden bei dem einen oder anderen.
Mit den richtigen Leuten möchte ich gerne reden.
Ja.
Die dürfen das, was ich an Idee habe, dürfen die doof finden. Also wollen wir mal einen raushauen, nur eine kleine Idee.
Ja, gerne.
Wollen wir das mal machen? Wir alle, gerade Handwerksbetriebe und gerade mit Blick auf die Auszubildenden, haben einen wahnsinnigen Schmerz, was die Krankenstandsquote angeht.
Mhm.
Ja? Und als Arbeitgeber bist du dieser Frage vollkommen hoffnungslos, wehrlos ausgeliefert. Dein einziger Part in diesem Spiel ist, du bezahlst die Musik. Bestimmen darfst du leider gar nichts, das machen der Arzt und dein Mitarbeiter untereinander aus. Ja? Dass das eine Versuchung ist, gerade bei einer Vollkaskoversicherung, denn du hast ja 100% Lohnfortzahlung im Krankheitsfall. Und es geht nicht um das Niveau, es geht einfach um die Botschaft. Es ist für dich billiger, wenn du nicht arbeiten kommst, dann sparst du dir nämlich noch den Weg zur Arbeit, als wenn du arbeiten kommst. Da müssen wir mal überlegen, haben wir da vielleicht Unfug verursacht? Darauf will ich aber gar nicht hinaus. Ich bin übrigens, den Satz haue ich raus, ich bin nicht für Karenztage, ich bin für eine Lohnfortzahlung von 80%. Und wenn die Leute aus der Lohnfortzahlung rausfallen, dann bitte 90%. Weil dann brauchen sie es wirklich, dann sind sie langzeiterkrankt. Und mir geht es nicht um Geld, weil ich lege das am Ende eh auf die Preise um oder nicht. Ja. Also darum geht es mir nicht. So, alle Betriebe brauchen einen Betriebsarzt. Können wir diese Struktur bitte so umbauen, dass Krankschreibungen ausschließlich über den Betriebsarzt erfolgen? Ja, das ist kompliziert, das geht nicht aus dem Stand, da müssen wir einen Weg für gehen.
Ja.
Aber dass die Krankschreibungen ausschließlich über den Betriebsarzt erfolgen, der kann viel eher absehen, welche Folgen hat das, welche Alternativfunktionen und Arbeitsplätze sind da, ich muss dich nicht gleich 100% krank schreiben, du könntest da noch eingesetzt werden, solche Dinge. Der erkennt seine Schweine am Gang, du kannst kein Ärztehopping betreiben, der will mich nicht krank schreiben, gehe ich zum nächsten.
Ja.
Das hätte massive Auswirkungen auf die Krankenstandsquote, ohne dass dem wirklich Kranken dabei Unrecht getan wird. Und selbst dem würde ich noch die Möglichkeit aufgeben, umgedrehtes Beispiel. Heute, wenn ich gegen die Krankschreibung meines Mitarbeiters vorgehen will, dann kann ich den medizinischen Dienst einschalten. Mhm. Bis der wach geworden ist, ist der nicht nur gesund, der ist schon gestorben. Also das kannst du vergessen. Ja, das ist Schwachsinn.
Ja,
das ist ein hochtheoretischer Blödsinn. Aber umdrehen würde ich das. Das heißt, wenn der Betriebsarzt sich verweigert, den Mitarbeiter krank zu schreiben, warum auch immer, er hat einen hippokratischen Eid, also gegen jede Vernunft darf er das gar nicht. Aber das lassen wir mal dahingestellt. Sollte er das tun, ne, dann hätte in meiner Welt der Mitarbeiter den Zugang zum medizinischen Dienst und kann sich dort krank schreiben lassen. Das wäre für mich ein geiles, logisches, ausgewogenes System mit folgendem Zusatzeffekt. Bei meinem Betriebsarzt sammelt sich die Information, was die Menschen im Unternehmen krank macht. Mhm. Und ich kann strategisch im Rahmen der regelmäßigen Arbeitsschutzausschusssitzung dagegen vorgehen und Maßnahmen ergreifen. Das heißt, ich kann meiner Fürsorgepflicht für die Mitarbeitenden wirklich nachgehen. So, jetzt hast du einen politischen Ball
mal. Ey, das ist aber zumindest mal ein Konzept. Ich habe bisher dem politisch Verantwortlichen dazu kein Konzept gehört, sondern eher plakative Aussagen, die Deutschen sind faul und zu oft zu krank. Und
ja, und das ist Unfug. Das System ist zu verlockend, es zu bescheißen, wenn ich will, was lange nicht heißt, dass wir alle kriminalisieren. Im Gegenteil. Mhm. Es gibt auch genug Leute, die kommen krank zur Arbeit, weil sie irgendwie sehr, sehr engagiert, sehr loyal oder aber auch sehr knapp mit der Kohle oder was auch immer sind. Darum geht es nicht. Mhm. Wir brauchen einen Umbau des Systems, der falsche Anreizsysteme ausschließt und gleichzeitig das Wohl der Mitarbeitenden hochhält und sicherstellt.
Ja. Da vielleicht als möglicher Einstieg in diese politische Szene auch, weil wir über die HeroCon gesprochen haben. Ich habe die Woche gesehen, Gitta Connemann wird vor Ort sein. Gitta Connemann,
die kann sich auf was gefasst machen. Ja, die kommt ja aus Leer, hier aus der Ecke. Also, der könnte mich auch auf Platt unterhalten. Ja, okay, ja, genau.
Wir hatten Gitta Connemann auch schon bei uns im Podcast tatsächlich. Und
ja, die ist ganz cool. Ich habe die Folge auch gehört mit ihr.
Ja, ja.
Also ich schätze sie, ich wertschätze sie. Und sie scheint mir in einem sehr auf große Industrieunternehmen und die Konzerne ausgerichtete CDU, scheint sie mir manchmal so ein Mittelstandsfeigenblatt und manchmal eine ehrliche Stimme des Mittelstands. Fakt ist, egal wie aufrichtig sie sich bemüht, sie wird in der CDU zu wenig gehört.
Also rein von der Funktion her eigentlich die Ansprechpartnerin für Unternehmer wie dich, die dann in die Interessen des Mittelstands ja auch vertreten sollen. Also vielleicht ergibt sich
ja... Pass auf, Max, ich mach meinen Vorschlag. Ja. Lass uns doch mit Gitta zusammen eine Podcast-Folge machen, wo wir über genau solche Sachen diskutieren.
Ich wäre da sofort mit dabei. Also
fragst du mal, ob sie Bock hat, ich bin dabei.
Falls wir uns nächste Woche bei der HeroCon treffen, falls wir auch die Möglichkeit haben, mit Gitta Connemann zu sprechen, dann werde ich ihr das gerne vorschlagen und dann...
Ja.
Lass uns mal über das sprechen, weil ich kann mir vorstellen, das brennt auch ganz vielen anderen Handwerksunternehmerinnen und Unternehmern unter den Nägeln, solche Themen mal wirklich zu platzieren, genau, und gehört zu werden. Ja,
ja, das, ich hätte noch viel, viel mehr Ideen. Ja, das, also ich muss das nächste Buch schreiben, das wird die Überschrift haben, ein neues Land. Mhm. Und da kommen nur konkrete Ideen, wie wir den Laden hier flott kriegen, und zwar nicht nur Deutschland. Ich bin nämlich, Achtung, schönes, mein Lieblingswort, Kontinentalpatriot. Wenn, dann müssen wir alles auf einer europäischen Ebene denken.
Ja.
National werden wir uns in diesem Globus nicht durchsetzen, das ist Unfug. Deswegen brauchen wir keinen Nationalpatriotismus, wir brauchen Kontinentalpatriotismus.
Gunnar, ich bin gespannt, was da noch kommt. Ich habe noch vier kleine Begriffe.
Okay, ich antworte jetzt kürzer.
Vier Begriffe, mit der Bitte, kurz und knapp auf diese Begriffe zu antworten. Aber also der erste Begriff passt jetzt zum Thema Patriotismus vielleicht ganz gut in Anführungszeichen rein. Was bedeutet für dich Heimat?
Ja, kann ich sehr genau beantworten. Ich bin in erster Linie Europäer. In zweiter Linie bin ich Deutscher, in dritter Linie bin ich Niedersachse, in vierter Linie bin ich Wesermärschler und ganz am Ende des Tages bin ich auch geborener und fühlender Braker. So. Ich habe 3 Jahre in Helmstadt bei Würzburg in Bayern gelebt. Mhm. Dort sind die Menschen in erster Linie Helmstädter und dann sind sie Unterfranke und dann sind sie Bayer und dann sind sie Deutsche und vielleicht sind sie am Ende des Tages auch Europäer.
Bei dir ist es andersrum.
Genau, vom Großen, das soll das deutlich machen. Genau, ich gucke vom Großen ins Kleine. Ich bin sehr, sehr bodenständig hier verortet. Ich weiß, wer ich bin und wo ich herkomme. Und gleichzeitig macht das für mich, also von einem Kirchturm bis zum nächsten zu denken, Entschuldigung, aber die Flughöhe ist mir einfach, da habe ich keinen Bock drauf. Lass uns mal als Europäer alle zusammen denken und die Dinge angreifen und gestalten, die wir als Europäer gestalten können.
Nächster Begriff, Gunnar. Hast du irgendein Vorbild?
Boah. Also es gibt etliche Autoren, Podcaster, wie auch immer, aus denen ich viel Content ziehe, die gute Ideen haben, die mir sehr gefallen. So ein singuläres Vorbild, nee, es ist so eine Mischung. Die Mischung trägt Namen wie, jetzt kommt eine ganze Liste, Richard David Precht, Simon Sinek, da gehört, ach, jetzt habe ich den vergessen, Unternehmercoach, werden die Leute kennen. Egal, der Autor von Dein Wille geschehe und so. Also der hat tolle Bücher auch geschrieben und ist Unternehmensberater. Mir fällt sein Name gerade nicht an. Es tut mir wirklich leid.
Er wird sich verzeihen.
Das wird ihm gerade nicht gerecht. Ja, ich hoffe, dass er das tut. Aber auch er ist in vielen Ansätzen mein Vorbild. Aber bei jedem, und ich könnte jetzt noch 20 andere Namen nennen, bei jedem Einzelnen gibt es aber auch immer Aspekte, wo ich sage, na, das teile ich nicht. Das gehört dann nicht hin. Ja. Also ich würde nie jemanden komplett unreflektiert durchs Raster lassen. Aber die Summe all dieser Köpfe ergibt für mich ein Ganzes.
Also viele, die dich inspirieren.
Ja, Götz Werner, wie auch immer. Also da gibt es etliche Namen, wo ich sage, da ist ganz viel Inspiration drin.
Okay. Nächster Begriff, Gunnar. Was bedeutet für dich Glück?
Glück ist die Befriedigung meiner Bedürfnisse. So entsteht Glück. So einfach ist das.
Lass mal so stehen. Letzter Begriff, letzte Frage. Hast du irgendein Motto?
Ja. Ich habe mindestens 20 Jahre ein starkes Lebensmotto. Davor hatte ich es schon. Ich habe es nur nicht formulieren können. Und das ist auch oft das Ende meiner Vorträge, mit dem ich dann rausgehe. Und das ist, ich möchte jeden Menschen den sein oder werden lassen, der dieser gerne sein möchte. Dafür trete ich an.
Steht auch bei euch auf der Website tatsächlich drauf und bestärkt eigentlich jetzt alles oder fast alles zusammen, über das wir jetzt so in der letzten Stunde gesprochen haben. Thema Mitbestimmung und Selbstverwirklichung im Betrieb.
Genau.
Gunnar, ich danke dir ganz recht herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir hier zu podcasten. Und ich hoffe sehr, dass wir hier den ein oder anderen Impuls weitergeben konnten an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich freue mich drauf, wenn wir uns dann in Dortmund live sehen und vielleicht beim ein oder anderen Kaltgetränk dann noch ein bisschen off-record auch schnacken können.
Ja, definitiv, Max. Da freue ich mich auch drauf, weil mir haben deine Fragen auch sehr gefallen. Das zeigt A, du hast viel Erfahrung da drin und B, du siehst die Welt auch größer. Ne? Du guckst nicht nur aus der Mini-Brille. Und das habe ich sofort gemerkt und das finde ich total cool. Also insofern, ich habe auch wirklich intrinsischen Drang, mich mit dir in die Bütt zu begeben und auszutauschen.
Machen wir. Gunnar, vielen lieben Dank dir. Ganz liebe Grüße in den hohen Norden nach Brake.
Danke.
Und alles Gute und wir sehen uns nächste Woche.
Ich freue mich drauf. Bis dann, Max.
Bis dann. Ciao.
Ciao.
Das war's mit Handwerk erleben. Dir hat diese Folge gefallen? Dann abonniere diesen Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen. Wir freuen uns auch über eine 5-Sterne-Bewertung bei deiner Podcast-Plattform. Dieser Podcast ist eine Produktion der Handwerker Radio GmbH. Weitere Informationen findest du unter handwerker-radio.de.